Nun möchte ich Ihnen ein frohes Osterfest wünschen, dass Sie alle teilhaben an der großen Osterfreude. Jesus Christus hat im Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander singen vom Lied Paul Gerhards auf mein Herz mit Freuden, Nummer 86. Jetzt zuerst die ersten drei Verse. Wir wollen beten. Du unser auferstandener Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für diesen Ostermorgen, den du uns schenkst. Und wir schämen uns über unseren Kleinglauben und über unsere Zweifel, weil wir so oft meinen, du seist von uns gewichen und deine Kraft sei begrenzt. Und da bitten wir dich, dass du uns heute Morgen wieder ganz neu durch dein Wort aufrüttelst, zum Glauben führst, gewiss machst, dass wir alle fröhlich deinen Sieg bekennen können über alles, was uns ängstet, traurig macht, erschreckt oder lähmt. Wir danken dir, dass du unser Herr Jesus Christus bist, der zu Rechten des Thrones des Vaters sitzt und dass du auch unser Leben und diese Weltgeschichte in deiner Hand hältst. Wir wollen dich anbeten und uns freuen an deiner Macht, dich loben und dich preisen. Herr, jetzt segne diesen Gottesdienst heute Morgen an uns allen. Und das, was uns bewegt, wollen wir jeder für sich dir in der Stille sagen. Du bist auferstanden. Du bist wahrhaftig auferstanden. Amen. Schlagen Sie in Ihren Bibeln auf 1. Korinther 15, Vers 50. In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 186 im Neuen Testament. 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Paulus setzt sich hier auseinander mit Leugnern der Auferstehung Jesu, die es damals in der korinthischen Gemeinde auch gab. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch wird das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit erben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Das sind also die, die das Wiederkommen Jesu erleben, die nicht vorher gestorben sind. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir, da meint er die, die dann leben, werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und dies Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nun singen wir vom Lied 86 die Verse 4, 5 und 6. Was sind wir mit unseren Liedern? Ich hoffe, dass Sie die Lieder auch singen in den Stunden der Depression, der Einsamkeit, da wo man verzagen will, Das Unglück ist mein Glück. So schön, wenn man sich an andere anhängen kann, die das für einen sagen und einen mitnehmen auf dem Weg des Glaubens. Matthäus 28 lesen wir weiter in der Passions- und Auferstehungsgeschichte, die wir jetzt in der zurückliegenden Woche betrachtet haben. Matthäus 28, wir wollen morgen noch das dann lesen von der Bewachung des Grabes und dem ganzen Schwindel, der drumherum war, die Lügen, die entstehen über der Auferstehung Jesu. Aber jetzt Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war, bei den Israeliten ist ja der Samstag der Feiertag und dann am Abend des Samstagabends ist der Sabbat vorüber. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat heran, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht über ihn und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel redete die Frauen an und sagte: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Herr, lass uns teilhaben an dieser Freude über deinen Sieg. Amen. Ostern ist ja ein grandioses Fest. Da wird viel drüber geredet. Ich muss Ihnen aber heute am Anfang zuerst einmal sagen, dass Ostern ein Tag ist, wo sich alle Christen tüchtig schämen müssen. Denn die Christen blamieren sich vom ersten Ostertag an fortwährend. Wir blamieren uns, weil wir die große Nachricht gar nicht fassen können mit unserem kleinen Kopf und mit unserem kleinen Glauben. Das waren ja sehr tapfere Leute, die damals mit Jesus gezogen waren. Ich meine immer wieder, dass sicher keiner unter uns sich im Ernst mit den Jüngern Jesu messen kann. Die haben alles verlassen, waren Jesus nachgefolgt, haben ihm die Treue gehalten, auch da, wo sich viele abwandten von Jesus. Aber das konnten sie einfach nicht verstehen, obwohl es ihnen Jesus vorher angedeutet hatte. Sie konnten das nicht begreifen, dass Jesus ihr ganzes Denken aus den Angeln hebt in der Auferweckung von den Toten. Und so ist eigentlich die Ostergeschichte jedes Mal ein Anlass, sich daran zu erinnern, was wir doch für Ungläubige und unverständige Leute sind. Und das muss man sagen, wenn es nach den Christen ginge, dann wäre das Christentum schon lang verloren. Wenn es nach uns ginge, dann gäbe es schon lang kein Ostern mehr. Was für lahme Worte machen wir um das Osterereignis, um die Tatsache von Ostern herum? Ja, wie kommt es dann dazu, dass es doch noch heute das Evangelium gibt? Das ist einfach immer das Wunder, dass sich der auferstandene Jesus Christus selbst erweist als der Herr über Tod, Teufel, Hölle und alle Mächte dieser Welt. Er bricht hinein auch in die Lauheit und den Unglauben der Christengemeinden und rüttelt seine Leute. Und da gibt's immer wieder ein paar, die werden wach. Und die verstehen plötzlich, was Auferweckung Jesu heißt. Dass das ihr Denken sprengt, aber dass das wirklich heißt, Jesus, der Sohn Gottes, ist heute bei mir. Er lebt, er begleitet mich. Und wenn ich einmal sterbe, darf ich mich in seine Hand befehlen. Er wird mich durchs Todestal hindurchtragen. Das ist Osterglaube. Jeder Christ, der so zum Glauben kommt, ist ein Wunder des Auferstandenen. Und darum ist es wichtig, wenn wir uns daran erinnern, an diesen Frauen, die selbst so zweifelnd an diesem Morgen zum Friedhof gingen. Ich will auch damit beginnen, dass das auf dem Friedhof anfängt. Nicht wenige von Ihnen haben jetzt heute Morgen am Ostertag ja schwere Gefühle der Trauer, auch im Blick auf Menschen, die Sie verloren haben, die Sie ins Grab hineingelegt haben. Über den Tod kann man sich viele Gedanken machen, wenn es dann dran kommt, dann ist alles unverständlich, was hier geschieht. Und wenn wir nur an unser eigenes Sterben denken, für den einen sehr nah vielleicht, jetzt aus unserer Mitte, für den anderen noch etwas weiter, was ist das für eine unheimliche Sache? Wir müssen sterben und dann? Darum ist der Friedhof eine Stätte großer Liebe. Die Blumen, die man dort immer wieder auf die Gräber pflanzt, die Besuche, die dort gemacht werden, in Dankbarkeit und in Erinnerung an all das Liebe, das man empfangen hat, so auch diese Frauen, die sich aufmachen, um Jesus einen Liebesdienst zu tun. Mir ist immer das Vorübergehen an den Grabsteinen so etwas Erschütterndes. Ich stelle mir immer vor, dass doch eigentlich jeder Grabstein uns mahnt. Diese Leute sind einmal auch durch Stuttgart gegangen, denen war alles so wichtig, was sie geplant haben. Und jetzt? Und jetzt? Endstation. Dort auf dem Friedhof hat Jesus angefangen als der Auferstandene, zuerst diese Frauen aufzurütteln. Er hat diesen Friedhof ausgewählt, nicht bloß, weil es die Stätte war, wo er selbst begraben war, sondern weil das der Punkt ist, wo unsere ganzen Lebenspläne begraben liegen. Das ist das, was unser ganzes Leben und Wirken ja am meisten in Frage stellt. Der Tod ist die große Anfrage an uns. Und diese Frauen stehen vor der Tatsache der Auferstehung Jesu. Sie konnten zuerst nicht begreifen, selbst als dieser strahlende Engel sie darauf hinweist, selbst als sie die Spuren des Durcheinanders sehen, als der Grabstein weggeworfen ist, da denken sie immer noch an irgendwelche anderen Lösungen. Und selbst als Jesus zu ihnen tritt und sagt, sei gegrüßt, da erschrecken sie. Sie können das zuerst gar nicht fassen, was das bedeutet. Es gibt ja heute eine weit verbreitete Meinung, ob nicht der Osterglaube überhaupt nur von den Christengemeinden der Urchristenheit erfunden worden sei. Dass sie damit nur etwas symbolisch hätten ausdrücken können. Das ist heute, hier und da wird das vertreten. Wenn Sie einmal die Osterberichte lesen und dann auch die Christengemeinden anschauen, da gibt's ja gar nichts, was hochjubelt. Da ist ja alles immer wieder nur, was abschneidet und was zweifelt und was wegnimmt. Wenn es nur in den Christengemeinden so eine Kraft gäbe, die Jesus hochjubeln könnte. Es ist genau das Gegenteil da. Bei uns ist immer wieder Zurückhaltung, Schweigen, Kleinglauben, Unglauben, Zurückgehen. Das ist eine Tatsache, die bis in unsere Tage hinein erfahren werden kann, dass der Auferstandene seinen Kleingläubigen und zweifelnden Jüngern entgegentritt und sie überzeugt, sie überführt. Von der Tatsache, dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Er lebt, er lebt. Es sind Frauen gewesen. Und Sie wissen, dass die Frauen auch in der neutestamentlichen Zeit und der damaligen Kultur oft sehr zurückgezogen lebten. Das hat Jesus gefallen, alle Maßstäbe über den Haufen zu werfen und zu zeigen, wie wichtig ihm Frauen sind, sogar noch wichtiger als Männer, dass er sie beauftragt und würdigt, seine Zeugen der Auferstehung zu sein. Ich habe das oft erlebt. Es ist immer wieder ein Geheimnis in unserem Dienst, wenn man dann an einem schweren Krankenlager steht. Und man kriegt so die Worte kaum heraus, weil man denkt vor diesen rasenden Schmerzen, vor dieser ganzen körperlichen Schwäche, man müsse doch irgendwo helfen können, aber jetzt nur reden. Und dann reden wir von Jesus. Und dann erleben wir dieses Geheimnis, dass Jesus einen Menschen im Tal des Todes trägt und aufrichtet und gewiss macht. Es war einige Jahre her, als meine Mutter den ersten Herzinfarkt hatte. Wir sind damals nach dem Karfreitagsgottesdienst nach Urach gefahren, auf die Intensivstation, wo man eigentlich gar keine Besuche machen durfte. Und an dem Morgen hatten uns unsere Mädchen geweckt mit einem Liedvers, den sie vorher noch in den paar Ferientagen bei der Oma gelernt haben, die ihnen eingeprägt hat. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und jetzt erleben wir, wie plötzlich dieses Liedwort dort in diesen ganzen Schwachheiten zwischen Tod und Leben so groß war, so stärkend, so ermutigend, ja, er lebt. Das kann man gar nicht mit Menschenworten hochjubeln. Das ist ein Wunder, dass Jesus Christus selbst zu uns spricht und uns seine Auferweckung gewiss macht. Und auch dann, wenn wir an den Gräbern stehen und es gibt so viele schwere Todesfälle, wenn man da steht und eigentlich nur weinen kann, über dem harten Verlust. Und dann spricht man von Jesus. Es geht gar nicht um etwas anderes, als dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat und heute dem Tod die Macht abspricht. Und Christen hineingehen in diese Todeswelt und sagen, nein, du kannst mich nicht hinunterreißen. Und ich wünsche es dann auch Ihnen für Ihr eigenes Sterben, dass es ihnen geht, so wie es Philipp Spittag gesagt hat, wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Der Pfarrer Joachim Braun von der Volksmission hat ein Büchlein jetzt über dem Heimgang seiner Frau herausgegeben, wo er einige Gedanken aufgeschrieben hat vom Sterben. Und er erzählt, wie er 1956 mit einem klapprigen VW-Käfer durch Brasilien gereist ist. Und dann sagt sein Begleiter, wir müssen hier einmal halten. Und sie gehen dann durch eine Bananenplantage hoch in eine Hütte, wo deutsche Auswanderer leben, ein altes Ehepaar, beide über 80 Jahre. Aber dieser Mann ist so schwer von der Arthritis geplagt, er liegt nicht mehr im Bett, er hat aus Baumrinde sich Schlingen gemacht, in die er sich in der ganz primitiven Hütte abends anbindet, um in einer Hängelage überhaupt einigermaßen die Nacht zuzubringen. Und dann ist Joachim Braun ganz mutlos, was soll ich denn diesem Mann sagen? Und dann fängt dieser schwer leidende Mann an und sagt nur, ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Der Auferstandene macht das schon, wenn wir nur nicht ihm sein Auferstehungszeugnis zerreden. Wenn wir es nur nicht kaputt machen. Er will, dass das alle Welt wissen, dass der Tod zerbrochen ist durch ihn und dass er heute wirklich lebt unter uns als der Herr. Nun beginnt ein spannendes Leben. Also, ich möchte nicht bloß vom Friedhof reden, sonst könnte ja am Ende die Konsequenz der Predigt sein, dass Sie sagen, ja, jetzt möchte ich sterben. Das ist schon richtig, dass Christen auch eine Sehnsucht haben zum Heimgehen. Aber wie ist das? Ist das alles nur auf den Tod bezogen? Ganz bestimmt nicht. Da steht ja hier dieses Wort, das diesen Frauen gesagt wird, er wird vor euch hergehen. Jetzt beginnt ein spannendes Leben. Also nicht bloß in der Todesstunde ist das wichtig, sondern jetzt geht er vor uns her. Jetzt. Ich weiß nicht, was auf Sie wartet, wenn Sie aus diesem Gottesdienst weggehen, wo Sie hineingehen, in Ihre Arbeitsnöte, in welchen Spannungen Sie leben. Sind Sie sich dessen bewusst, dass in den kommenden Werktagen der Auferstandene Ihnen begegnen will? Braucht kein Lichtschein und keinen Blitz dazu, aber dass er Ihnen so machtvoll seine Gegenwart demonstrieren kann. Die Ostergeschichte geht ja gleich weiter mit der Geschichte der Apostel im Neuen Testament. Und da wird das erzählt, wie das Schlag auf Schlag ging. In Jerusalem waren diese verschüchterten Jünger zusammengekommen am Pfingsttag. Und da hat Jesus so mächtig gewirkt, dass Tausende zum Glauben kamen. Aus dieser großen Schar der spottenden und lästernden Israeliten traten sie heraus und bekannten sich zu Jesus und waren überzeugt, Jesus Christus ist auferstanden. Und dann ist das Wunder passiert, dass der schlimmste Verfolger überführt wurde vom auferstandenen Jesus. Das gibt's doch heute auch. Es gibt doch kein Hindernis für Jesus. Wenn er seine Macht zeigen will, auch in unseren Tagen. Vorhin vor Beginn des Gottesdienstes hat mir ein junger Mann erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich kenne die Gemeinde, aus der er stammt, und weiß, dass dort kaum mehr jemand zum Gottesdienst geht. Und es hat mich überrascht, dass ein junger Mann dort zum Glauben kommt. Und dann erzählt er mir von einer dieser stillen Frauen. Schon über 80 Jahre alt. Vielleicht empfinden sie die anderen etwas schrullig und komisch in ihrer Art. Aber die hat Kinder zu sich eingeladen in die Wohnung und hat ihnen von Jesus erzählt. Ich kenne diese Gemeinde, aber das wusste ich nicht, dass der Auferstandene durch diese schlichte und fast komische Frau so viel Frucht schaffen kann, weil er wirkt. Jetzt ist nur das so wichtig, dass in ihrem Leben die Spuren des auferstandenen Jesus sichtbar sind. Damals waren die Apostel plötzlich von einem unerschrockenen Mut. Sie sagten, wir können es nicht lassen. Selbst als sie bedroht wurden und die Polizei sagte, ihr dürft nicht mehr reden, selbst als man ihnen Haft androhte, unerschrocken haben sie von Jesus weitergesprochen. Das ist doch die Folge des Auferstehungsereignisses, das uns Jesus zu mutigen und kühnen Bekennern macht, die nicht zurückweichen und sagen, ach, da könnte es gefährlich werden und da werden wir deshalb schief angesehen, sondern die sich zu Jesus bekennen in dieser gottlosen Welt, in einer Zeit des großen Abfalls, und die den Mund auftun. In der Apostelgeschichte wird viel davon erzählt, wie das lauter Widerstände plötzlich waren, die sich da ergaben. Wo die Apostel hintraten, war der Weg wie vermauert. Das muss ich Ihnen erklären. Das gefällt Jesus sogar, dass er vor uns viel Widerstände sich auftürmen lässt. Dass man meint, manchmal man sei verlassen und verloren. Da meint man, jetzt kommt man gar nicht mehr weiter. Warum denn? Paulus sagt, wir waren so verzagt, dass wir schon meinten, dass wir sterben müssen. Das geschah, dass wir unsere Hoffnung setzen auf den, der Tote lebendig macht. Christen sind oft in besondere Schwierigkeiten hineingestellt, weil sie ganz besonders mit der Auferstehungskraft Jesu rechnen und das neu erleben, wie er Türen öffnet und das ermöglicht, wie plötzlich alle Widerstände durchbrochen werden und er den Weg bahnt für uns. Er wird vor euch hergehen. Viele von Ihnen, die in der Bedrängnis der Krankheit leben und es erfahren, jeder Tag ein Wunder des Auferstandenen, jedes Liebeszeichen, das wir empfangen, ein Wunder. Wie wir das praktizieren, er wird vor euch hergehen. Ein spannendes Leben beginnt mit lauter Erfahrungen, wie er sich erweist vor uns als der Herr. Und noch einen letzten Gedanken. Das ist ein Auftrag für die Welt. Das hat der Auferstandene seinen Jüngern aufgetragen, dass sie das in der ganzen Welt publizieren und überall bekannt machen. Es ist denen sehr schwer gefallen damals. Und darin sind wir den ersten Jüngern auch sehr ähnlich. Geht und verkündigt es, sie sollten es zuerst den anderen sagen, aber selbst da hatten sie Hemmnisse. Warum geht das denn so schwer über unsere Lippen? Weil wir immer wieder die eine Ausrede haben und sagen, die Menschen können es nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Es gibt keinen unter uns, der das mit seinem Kopf und mit seiner Intelligenz fassen könnte. Es ist immer ein Ereignis, das alle unsere Maßstäbe völlig übersteigt. Wie sollen wir das fassen können? Der Tod ist besiegt. Der Tod ist überwunden. Und es ist eine Schande, wie wir heute auch die vielen ungläubigen Menschen um uns her im Zweifel lassen. Wir brauchen ihnen nicht viel zu erzählen. Wir brauchen auch nicht viel und lange Vorträge ihnen zu halten. Es ist ganz unwichtig, was die Menschen um uns herum von der Kirche halten oder von ihrem Pfarrer oder von sonstigen Dingen. Aber wir sollten ihnen sagen, Jesus ist auferstanden. Überlassen Sie das dem Auferstandenen selbst, das zu bekräftigen. Sagen Sie das jetzt an den Krankenbetten. Sagen Sie das den vielen, die gebunden sind in Sünde und in Schuld und nicht heraus können. Sagen Sie das, Jesus ist auferstanden. Es ist ein Sieg errungen über alle Mächte. Und es ist möglich, dass Menschen neue Kreaturen werden. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Sagen Sie, von Jesus, das ist unser Zeugnis. Ich habe einen Bericht bekommen aus Nigeria, wie dort die nigerianischen Christen vorstoßen zu Volksstämmen, die an der Grenze nach Benin leben. Die Koma und die Boko-Völker, denen bis heute noch niemand von Jesus gesagt hat. Die Boko haben allein 30.000 Glieder in ihrem Stamm. Kein Mensch hat ihnen von Jesus gesagt. Und wie jetzt die ersten afrikanischen Evangelisten dorthin kamen, sagten die, warum seid ihr nicht früher gekommen? Warum habt ihr diese gute Nachricht für euch behalten? Das ist nicht bloß eine Kunde, sondern das ist eine Wirklichkeit, die jeder erfahren kann. Jesus lebt. Und hat die Mächte dieser Welt besiegt und überwunden. Wenn wir nun hineingehen in diesen Dienst, auch da werden Sie erleben, wie vor Ihnen manche Schwierigkeiten auftauchen. Ich darf aus einem Missionsbericht aus Thailand lesen, von der überseeischen Missionsgemeinschaft, wie Menschen heute den Auferstandenen erkennen. Unter ganz widrigen Umständen und in der Feindschaft und im Hass. Mitten in der Gebetsgemeinschaft, die wir zum Abschluss unseres gemeinsamen Bibelstudiums abhielten, fing ein Mitglied unserer Kerngemeinde an, Jesus mit einer fremdartigen Stimme zu verspotten. Nach der ersten Gebetsversammlung der Gemeinde, die großen Segen und Sieg über die falschen Geister gebracht hat, muss mein Mitarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert werden und ist 3 Monate außer Gefecht. Zu Beginn des evangelistischen Einsatzes mit einem Bibelschulteam begeht ein gerade getauftes Mädchen Selbstmord. Und ein verantwortlicher Leiter kann sich wegen Arthritis nicht mehr bewegen und muss im Dunkeln 3 Kilometer weit zurück nach Hause getragen werden, weil unser Fahrzeug im Schlamm festsitzt. Zum 3. Mal müssen besondere evangelistische Einsätze im Freien abgesagt werden, weil es stark regnet. Ja, war da der Auferstandene nicht da? Doch, gerade da. Selbst da, wo er seine Zeugen ganz lahmlegt, wo es so äußerlich so aussieht, wie wenn die Hölle triumphiert. Und das steht dann in dem Missionsbericht, wie sie im Gebet sich dennoch versammelt haben und ihre Lieder gesungen haben und gedankt haben, dass die Mächte der Hölle entmachtet sind, dass sie wissen, was Christenglaube ist, dass wir durch die Nacht der Welt ziehen fröhlich und ihm danken, dass er den Weg bahnt und vor uns hergeht. Und wir wollen es allen sagen, dass es keine Dunkelheit gibt, die dunkel bleibt, sondern gerade in der Nacht uns Jesus neu begegnet und uns gewiss macht seiner Nähe und seines Sieges. Kein Unglück kann uns niederdrücken. Es muss uns um Jesu Willen am Ende zum Glück werden. Und dass im auferstandenen Jesus wir diese Welt überwinden, alles, was uns in dieser Welt bedrängen und ängstigen mag, wir werden überwinden, weil Jesus uns hindurchführt in seine Ewigkeit. Amen. Singen wir vom Lied 85 die Verse 11, 12 und 13. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel Geduld mit uns hast, auch im Nachgehen und im Reden mit uns. Und wir möchten dir danken, dass dein Sieg jedem von uns so bewusst gemacht wird, dass du jedem von uns nachgehst und dass du es dann einüben willst mit uns, auch im Sterben. Auch in vielen Widerwärtigkeiten des Lebens, wo wir meinen, wir seien verlassen und kommen um. Doch dir sei Dank, dass uns gerade da in den Einsamkeiten uns die so groß wird, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann und dass dein Sieg von niemand mehr umgestoßen werden kann, weil du für uns gestorben bist, und deine Auferstehungskraft in unserem sterblichen Leben zum Sieg kommen will. Herr, wir bitten dich jetzt besonders auch für die Kranken, die das praktizieren müssen, dass sie an diesem Ostertag froh werden an dir, dem Auferstandenen, und das auch in ihrem zerbrechenden und zerfallenden Leib bekennen können. Lass deine Osterfreude hineingehen, auch in die Tiefe der Depressionen, der Schwermütigen. Du kannst sie erreichen und ansprechen, auch da, wo wir nichts mehr tun können. Wir befehlen sie dir an. Wir bitten dich für die Christengemeinden, die verfolgt und bedrängt sind, auch für die, die um deines Namens willen inhaftiert sind. So gib doch, dass sie mit fröhlichem Mund dich bekennen, dich bezeugen, auch bei allem Widerspruch, und dass du dir dort eine Gemeinde sammelst, wo äußerlich alles verloren erscheint. Und dann tu das auch bei uns. Wir wollen nicht auf unsere Gaben und unsere Kraft schauen, sondern allein auf deine Auferstehungskraft, die in unserem Leib mächtig werden will. Herr, mach aus uns etwas zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Singen wir noch den Vers, O Tod, wo ist dein Stachel nun? 87, den ersten Vers. Am nächsten Sonntag wird der Gemeindebrief da sein. Ich darf die Helfer, die uns immer da die Gemeindebriefe an die Häuser getragen haben, bitten, doch da die Mappen mitzunehmen oder sie vorher im Gemeindebüro abzuholen. Wir sind dankbar, wenn die uns wieder helfen, die uns das letzte Mal geholfen haben. Es ist uns so wichtig, dass auch hier die Menschen in unserer Umgebung eingeladen werden. Und ich darf immer die bitten, die von auswärts kommen, uns doch bei dieser Aufgabe auch zu helfen, weil wir nur so ein kleines Scherlein hier sind, dass wir alle Leute einladen. Deshalb wollen wir den Brief nicht bloß in die Briefkästen werfen, sondern versuchen, wo sie irgendwo ein Gespräch ergibt oder Grüße wenigstens persönlich überbracht werden können. In der nächsten Woche ist kein Bibeltraining. Das ist immer so, wenn am Montag Gottesdienst ist. Am nächsten Wochenende leite ich die Konferenz von Licht im Osten in Korntal mit Bibelarbeiten, Predigt von Konrad Eisler. Am Samstagmittag ist die Tatjana Goritschewa da. Das ist ja eine Philosophiedozentin mit einem abenteuerlichen Leben. Sie ist in den 30er Jahren, er ist noch sehr jung und ist auf wunderbare Weise zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als überzeugte Atheistin. Und sie hat in Leningrad dieses religiöse Jugendseminar in der orthodoxen Kirche gegründet. Und die haben dort junge Menschen gesammelt, die alle aus dem Atheismus kamen. Und das wurde aufgelöst von der Regierung. Viele von denen sind in Haft. Sie wurde des Landes verwiesen. Sie ist dann nach Frankfurt gekommen, studiert jetzt in Paris. Aber ihr Zeugnis ist so unmittelbar, wie sie das erzählen kann, Aufbruch unter der russischen Jugend, wo die äußeren Möglichkeiten alle versperrt sind, wo Jesus als der Auferstandene heute sogar in der für unsere Verständnisse immer erstarrten orthodoxen Kirche so mächtig wirkt und Leute zu so einem entschiedenen und klaren Leben mit Jesus ruft. Da steht alles im Notizenzettel oder da liegen noch unsere Blätter von Dein Reich komme, da ist hinten das Programm aufgezeichnet. Einladen möchte ich zur Orgelmusik am nächsten Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst, die unser Herzl veranstaltet. Danken wir ihm immer wieder, wie er unsere Gottesdienste auch ausgestaltet. Es hängt auch aus, das genaue Programm, da können Sie es lesen, was da an Bach-Stücken angeboten wird. Unser Opfer heute ist für unseren Willi Ehret, der als landwirtschaftlicher Fachmann, hat ja seine Ausbildung in Hohenheim empfangen, in Nigeria ist und dort in einer Farm, doch SAM-Mission, das ist eine große amerikanische Mission, tätig sein wird. Besonders in Nordnigeria ist die Aufgabe so groß, weil dort das Land ganz stark vom Islam geprägt ist. Und da wird er tätig sein. Wir wollen ja mit unserer Gemeinde auch diesen Einsatz von Willi Ehret finanziell ermöglichen. Wenn andere ihr Leben hergeben, wollen wir die Gaben, die wir heute in Fülle haben, dafür zur Verfügung stellen. Vielen Dank für alles Mittragen, vor allem auch in der Fürbitte. Und wenn er die Kassette hört, dann wird er sich sicher freuen, dass wir an ihn denken und ihn herzlich grüßen und ihm auch in manchen Schwierigkeiten den Beistand Jesu wünschen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Friedrich Kreiaufmüller, 72 Jahre im unteren Kienle, 18. Ernst Luiken, 86 Jahre, Wernhaltenstraße 86. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.